The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 27. Oktober.
We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Donald Trump, der Friedenspräsident, der dank seines genialen Gespürs für Deals und diplomatische Meisterstücke auch den Kreml-Chef zähmt. Trump schmilzt dahin, wenn er Putin trifft.
Thank you very much, Vladimir.
Aber Fakt ist, am Ende scheitert Trump an Putin und zwar immer wieder. Der Kreml-Chef führt die Beschwichtigungspolitik ad absurdum. Am Wochenende erst prahlte er damit, erfolgreich eine Rakete mit Atomantrieb getestet zu haben. Name Sturmvogel. Der schickt Militärflugzeuge über NATO-Gebiet, wie zuletzt in Litauen. Das war am Freitag. Trump wird dem britischen Premierminister Neville Chamberlain immer ähnlicher. Der in den 30er Jahren Hitler durch Nachgiebigkeit vom Krieg führen allen Ernstes abhalten wollte. Vergleichen heißt nicht gleichsetzen. Putin ist nicht Hitler, Trump kein Chamberlain. Aber neben allen Unterschieden gibt es eben auch wichtige Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeit 1, Gebietsabtretungen. Chamberlain überließ Hitler im Münchner Abkommen kampflos das Sudetenland. Das ist eine Region in der Tschechoslowakei mit einer deutschen Minderheit, damals über 3 Millionen Menschen. Dafür eben kein Weltkrieg? Ja, so hoffte Chamberlain. Er ließ sich in der Heimat feiern dafür als Friedensengel, der den kriegerischen Herrn Hitler, wie er sagte, bezähmt hatte. Hier sei das unterschriebene Stück Papier in seiner Hand.
I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper, which bears his name upon it as well as mine.
Dabei war dieses Papier nicht viel wert. Hitler machte bei der Besetzung Österreichs, das war auch 1938, wenn auch noch kryptisch, doch sehr klar, was er im Schilde führte.
In wenigen Tagen hat sich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden.
Am 1. September dann im Jahr 1939 überfällt die Wehrmacht Polen. Für jedermann ist klar, Chamberlain hatte sich in Hitler fatal getäuscht. Am 3. September erfolgte dann die Kriegserklärung Deutschlands gegenüber Großbritannien und Chamberlain war am Boden zerstört. Tja, Trump, er drängt Zelensky im Wochentakt, doch endlich die Ostukraine an Russland abzutreten. Seine Absicht? Er will Putin besänftigen, beschwichtigen. Er setzt wie Chamberlain auf Frieden durch Nachgiebigkeit. Gemeinsamkeit 2. Politik als Geschäft auf Gegenseitigkeit. Chamberlain setzte auf politische Rationalität wie bei einem Geschäftsabschluss. Er unterstellte Hitler ein vernünftiges Vorgehen. Chamberlain glaubte an die Rationalität Hitlers, so wie Trump die Berechenbarkeit Putins immer wieder beschwört. Auch er will durch seine persönliche Beziehung einen militärischen Konflikt lösen. Seine Nähe zu Putin sei ein Wert an sich, stärker als der Druck an der Front, so denkt er.
I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Trump stellt seine Verhandlungsfähigkeit als Businessman heraus. Putin kümmert sich nur leider gar nicht drum. Er kündigt jetzt einen nuklear bestückten und betriebenen Marschflugkörper an, genannt Sturmvogel, russisch Bure Vestnik.
All right, we begin with some breaking news just coming in. Russia has tested a new nuclear-capable, nuclear-powered cruise missile named the Bure Vestnik. According to the Russia's top general, the missile traveled 14,000 kilometers.
Dritte Gemeinsamkeit, beide wollen den Friedensnobelpreis gewinnen. Chamberlains Halbbruder Austen Chamberlain hatte ihn ja schon. Das war 1925. Und der damals dann 56-jährige Neville Chamberlain eiferte dem Halbbruder nach. Auch Trump will diese Trophäe, die höchste Trophäe der Außenpolitik, natürlich nach Hause tragen, ist doch klar. Und noch eine Gemeinsamkeit. Chamberlain und Trump sind Opfer ihres eigenen Politmarketings. Chamberlain ließ sich nach der Münchner Konferenz in London feiern. Und Trump inszeniert all seine Treffen und auch schon die Telefonate mit Putin als diplomatische Triumphe. Nur wirkt seine Redensart, er habe 8 Kriege in nur 8 Monaten beendet, angesichts der nächtlichen Bombardements in der Ukraine zunehmend surreal.
So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months.
Fazit: Chamberlains Irrtum befeuerte Hitler, er wollte den Frieden und er bekam den Krieg. Wohin Trumps Schmeichelpolitik uns führen wird, das werden wir bald erfahren. In Europa ist derzeit vieles möglich, nur nicht, dass auf einmal Frieden herrscht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview IFO-Präsident Professor Clemens Fuest. Er spricht über eine sehr alarmierende Analyse zur deutschen Wirtschaft.
Die öffentliche Aktivität muss ja finanziert werden durch privatwirtschaftliche Aktivität. Und deshalb brauchen wir hier dringend eine Umkehr. Also so, wie wir jetzt unterwegs sind, das können wir nicht weiterführen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten Anlegertermine in dieser Woche und wir lernen, wie Norwegen mit Nordlichtern und Null Miete um neue Bewohner wirbt. Naja, und außerdem gibt's jetzt einen universitären Beweis, Horrorfilme entfalten eine heilsame Wirkung für die Seele. Laut IFO-Institut wächst in Deutschland inzwischen nur noch der Staat. Eine neue Grafik der Münchner Wirtschaftsforscher zeigt, während der Staatskonsum seit 2015 deutlich zugenommen hat, stagnieren die privaten Investitionen. Naja, mit absehbaren Folgen für Wachstum und Lebensstandard. Der IFO-Präsident Professor Clemens Fuest ist entsprechend alarmiert. Um diese neue Statistik zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die Rolle des Kanzlers und die Aussichten für einen Aufschwung, darüber spreche ich jetzt mit Professor Clemens Fuest. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Professor Clemens Fuest.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Eine Grafik aus Ihrem Haus sorgt für Aufsehen, die zeigt, dass die privaten Investitionen, also genau dieser Aggregatzustand, den die Regierung stimulieren möchte, sich offenbar so nicht stimulieren lässt, sondern dass diese Investitionen weiter zurückgehen, richtig?
Ja, die Grafik zeigt, dass die Investitionen eben gesunken sind und mittlerweile auf dem Niveau von 2015 sind. Man kann nur hoffen, dass sich das stimulieren lässt, aber die Bundesregierung hat ja gerade erst angefangen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, da Wirkung zu erwarten, aber Wirkungen brauchen wir da unbedingt. Das macht die Grafik deutlich.
Gut, wenn die privaten Investitionen zurückgehen, aber der Staatskonsum steigt und unsere Volkswirtschaft insgesamt stagniert, kann man dann sagen, dass unsere Stagnation, also dann, naja, das Halten von Flughöhe, überhaupt nur durch den Staat selber zustande kommt und überhaupt nicht mehr durch die Privatwirtschaft?
Exakt. Wir sind in einer Situation, in der der Staat expandiert und die Privatwirtschaft immer kleiner wird. Und das ist ein Zustand, den kann man auf Dauer nicht durchhalten, denn die öffentliche Aktivität muss ja finanziert werden durch privatwirtschaftliche Aktivität. Und deshalb brauchen wir hier dringend eine Umkehr. Also so, wie wir jetzt unterwegs sind, das können wir nicht weiterführen.
Was ist der Grund, Herr Fuest, dass die Privaten so zurückhaltend sind, zurückhaltender noch als in den Jahren davor? Sie haben die Niveauabsenkung angesprochen. Was ist der Grund?
Wir haben zunächst mal Probleme in unseren zentralen Industrien, in der Autoindustrie, im Bereich des Maschinenbaus. Da haben wir eben zunehmende Konkurrenz aus anderen Ländern. Da haben wir die Veränderung in Richtung Elektromobilität, wachsende Bedeutung von IT. Und darauf war unsere Industrie nicht gut eingestellt. Der Maschinenbau hat mehr Konkurrenz aus China und die heimische Energiepolitik zusammen mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat eben die Energiekosten hier in die Höhe getrieben und das bedeutet, die energieintensive Industrie wandert ab. Hinzu kommt, dass etwa im Wohnungsbereich Investitionen sich nicht lohnen, weil Mieten stark reguliert werden, weil Regulierung die Kosten beim Bauen immer mehr in die Höhe treibt. Da lohnt es sich nicht mehr. Hinzu kommt der Faktor Protektionismus. Viele Unternehmen, die früher in Deutschland produziert haben und dann ihre Produkte exportiert haben, investieren jetzt gleich in den Zielländern, zum Beispiel in den USA oder in China und nicht mehr in Deutschland. Deutschland hat vor allem sehr hohe Kosten und man kann euch teuer sein, aber man muss dann auch sehr gut sein. Und wir sind teuer, aber nicht mehr gut genug.
Und hat Jörg Kukies, der ehemalige Finanzminister, bei uns hier im Podcast, und da war er schon nicht mehr im Amt, gesagt, es laufe eigentlich ganz gut. Die Privaten interessierten sich so für Deutschland wie schon lange nicht mehr und verwies auch auf die große Konferenz beim Bundeskanzler, wo ich glaube 600 Milliarden zugesagt wurden, zusätzlicher Investitionsgelder aus privater Hand. Was ist davon zu halten, von dieser ganz anderen Melodie?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Kukies, der viel von Wirtschaft versteht, wirklich meint, es läuft super, wenn die Investitionen auf das Niveau von 2015 fallen. Also da wird er sicherlich auch sagen, das ist ein Problem. Ich kann verstehen, dass er sich freut, wenn private Unternehmen sagen, wir investieren in Deutschland, aber das muss eben erst passieren und kein Mensch weiß, ob das wirklich zusätzliche Investitionen sind, ob das alles eingelöst wird. Das wird eben auch davon abhängen, ob sich hier etwas ändert. Das heißt, ob die Politik Bedingungen schafft, sodass die Unternehmen sagen, ja, das Angekündigte, das machen wir jetzt auch wirklich. Also angesichts dieser Datenlage enthusiastisch zu sein über die Wirtschaftsentwicklung, also das muss ein Missverständnis sein, das kann ich mir von Herrn Kukies wirklich nicht vorstellen.
Und hat das Ganze ja auch Auswirkungen, also diese Zahlen sind abstrakt, Wirtschaftswachstum, Stagnation, private Investitionen rückläufig, aber das hat ja Auswirkungen auf den Wohlstand von jedem Einzelnen, richtig? Oder das kann ja nicht ausbleiben, dass sich das auf das, was Menschen in ihrer Haushaltskasse haben, auswirkt, oder?
Genau so ist es. Wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass der Staat eben vieles ausgleichen musste, weil Jobs verloren gingen, weil Einkommen nicht mehr stiegen. Und der Staat kann sich natürlich eine gewisse Zeit lang verschulden und einen gewissen Ausgleich bieten. Das können wir im Prinzip aber auch privat machen. Natürlich können wir, wenn unsere Einkommen nicht mehr so steigen wie bisher, dann können wir uns verschulden, um unseren Konsum aufrechtzuerhalten. Aber wir wissen alle, das ist nicht nachhaltig. Das ist auf Dauer nicht durchzuhalten. Deshalb ist es für uns alle wichtig, dass eben wieder mehr investiert wird. Wir spüren es ja daran, viele von uns, dass derzeit in der Industrie hochbezahlte Jobs verloren gehen. Wir spüren es auch daran, dass es immer schwerer wird, in Ballungsgebieten Wohnungen zu finden, weil eben zu wenig im Bereich Immobilien investiert wird. All das sehen wir in den Daten. Erstmal abstrakt, aber das kommt ganz praktisch bei uns an.
DB Research, das ist die Research-Abteilung der Deutschen Bank, hatte neulich eine Prognose über das verfügbare Haushaltseinkommen, dass das noch in diesem Jahrzehnt die Hälfte nur noch der Amerikaner erreichen würde in Deutschland. Jetzt sind wir bei einem Drittel des amerikanischen Durchschnittseinkommens und gehen dann auf die Hälfte. Was halten Sie von solchen Berechnungen? Ist das realistisch? Das wäre ja relativ gesehen ein weiterer deutlicher Abstieg.
Ja, es geht schon seit einiger Zeit so, dass wir abgehängt werden beim Wachstum in Europa und insbesondere in Deutschland, auch von den USA. Jetzt muss man natürlich sehen, dass die USA ein ganz anderes Land sind. Da ist das Problem vielleicht eher, wie dieses hohe Einkommen dann verteilt ist innerhalb der USA. Da gibt es ja sehr viele arme Menschen. Wir haben den Vorteil, dass das bei uns etwas ausgeglichener ist, aber in der Tat, das Niveau ist niedrig. Auch das spüren wir in vielen Bereichen unserer Wirtschaft, auch übrigens bei uns in der Wissenschaft, weil es uns zunehmend schwerfällt, Menschen aus den USA, Wissenschaftler zum Beispiel und Wissenschaftlerinnen zu gewinnen, bei uns zu arbeiten, weil die einfach viel mehr verdienen. Gleichzeitig wandern unsere Talente ab. Vielleicht dreht sich das jetzt um unter Trump, aber wenn wir auf Dauer da an Wohlstand verlieren, kann uns das nicht gut tun.
Nun sagen ja viele immer, es gibt gar keine Erkenntnislücken in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn man sich die Regierung anschaut, hat man das Gefühl, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten in diese Richtung sehr klein ist. Halten Sie die Anstrengungen, die bislang gemacht wurden für eine Reform des Standorts Deutschland, für ausreichend?
Also das ist mit Sicherheit nicht ausreichend. Ich denke, das weiß auch die Bundesregierung. Leider ist auch nicht ausreichend, was im Koalitionsvertrag steht, sondern man braucht wirklich mehr. Und ich bin auch nicht so sicher, ob es kein Erkenntnisproblem gibt. Es hört sich vieles so an, was aus der Politik kommt, als wäre unser Problem eigentlich nur, dass wir ein paar mehr öffentliche Investitionen brauchen oder dass der Staat diese oder jene Leistung noch bereitstellen muss. Aber dass das hier völlig aus dem Ruder läuft, dass der Staatskonsum, wie ich da eben zeige in der Grafik, sich entfernt von der Wirtschaftsleistung insgesamt. Dieses Bewusstsein ist, glaube ich, noch nicht angekommen. Und was auch noch nicht angekommen ist, ist die Notwendigkeit, sich eben wirklich auf eine systematische Strategie zu einigen, eine durchdachte und umfassende, die eben die Investitionen wieder in die Höhe bringt. Ich glaube, über das Ziel kann man schnell Einigkeit erzielen. Die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin? Und daran müsste die Bundesregierung intensiv arbeiten und sie müsste sich dann auch einigen. Das war ja auch das Problem der Ampel. Da gab es ja auch ein paar ganz gute Ideen für Wachstum, aber man konnte sich eben nicht darauf einigen. Also in der Tat gibt es vielleicht ein Erkenntnisproblem, aber vor allem auch ein Problem, sich zusammenzuraufen und endlich überzeugend zu handeln, nicht nur mit Einzelmaßnahmen, sondern mit einer Gesamtstrategie. Wenn die überzeugen würde, dann würden auch mehr Unternehmen investieren, denn Investitionen hängen eben ab vom Vertrauen in die Zukunft eines Standorts.
Nun, wenn ich mir den DAX anschaue, der performt die ganze Zeit sehr, sehr gut, zum Teil neue Höchststände, auf jeden Fall ist die Richtung in den vergangenen Monaten klar nach oben gerichtet. Das heißt ja aber auch, Herr Fuß, es wird investiert und zwar wird wirklich kräftig investiert, aber eben nicht in Deutschland. Als Aktionär dieser Firmen kann man ja nur sagen, okay, ihr müsst ja dahin gehen, wo es Rendite bringt, wo das lohnt, wo es die neuen Arbeitsplätze Spaß für die Bilanz bringen. Also machen die deutschen Unternehmen dann nicht alles richtig?
Ja, die Unternehmen machen vieles richtig. Sie konzentrieren sich eben darauf, dort zu investieren, wo sie Geld verdienen. Und das ist leider hauptsächlich im Ausland. Das Blöde ist nur, ein Großteil der DAX-Unternehmen gehört ja auch Ausländer. Das heißt, davon hat eigentlich Deutschland relativ wenig. Deshalb müssen wir hier eben tatsächlich auf die inländischen Investitionen schauen. Wir müssen auch diese Unternehmen fragen, investiert ihr auch im Inland? Viele tun das übrigens, weil sie deutsche Unternehmen sind, obwohl sie relativ wenig Geld in Deutschland verdienen. Aber die Frage ist, wie lange noch?
Der ganze Datenkranz ist trotzdem, Herr Fuß, wenn man nicht Wissenschaftler ist, für die Menschen sehr, sehr verwirrend. Einerseits DAX-Höchststände, andererseits die Steuereinnahmen über dreistelligen Milliardenbereich, über dem, was erwartet wurde. Und gleichzeitig sagen Sie, die privaten Investitionen gehen zurück, die Wirtschaft stagniert. Wie passt das alles zusammen?
Naja, bei den Steuereinnahmen müssen wir sehen, dass die Erwartungen da sofort in die Höhe gehen, wenn kurzfristig mehr Wachstum erwartet wird. Jetzt leiht sich ja der Staat sehr viel Geld und gibt das aus. Das wird sich dann mechanisch übersetzen in ein höheres Bruttoinlandsprodukt und das stützt dann auch wieder die Steuereinnahmen. So groß ist der Zuwachs der Steuereinnahmen allerdings nicht, denn der erstreckt sich hier über mehrere Jahre und die Haushaltslöcher, die wir haben, sind ja viel größer. Insofern, glaube ich, ist der Datenkranz insgesamt vielleicht abstrakt, aber die Daten zeigen schon, dass wir ein Problem haben.
Draußen ist ja jetzt ein bisschen düster, jetzt so im deutschen Herbst. Gibt es irgendwo ein Licht, was Sie gesehen haben, Sie oder Ihre Kollegen im IFO-Institut, wo das Lichtchen der Zuversicht leuchten könnte für diese Volkswirtschaft?
Ich glaube, Zuversicht ist angesagt, wenn wir zum Beispiel auf die jungen Unternehmen und die Unternehmensgründungen schauen. Wenn wir uns fragen, wie viel sehr erfolgreiche Start-ups haben wir heute in Deutschland, zum Beispiel Firmen, die mehr als 1 Milliarde wert sind, aber neue Firmen, dann sind es heute 30. Vor 10 Jahren hatten wir fast keine Firma dieser Art. Zuversicht ist auch richtig, wenn man zum Beispiel denkt an die mittelständischen Unternehmen. Auch da haben wir hervorragende Unternehmen und auf die müssen wir setzen.
Herr Fuß, dann bedanke ich mich und wünsche einen guten Start in die Woche.
Ihnen auch, Herr Steingart. Alles Gute.
Einfach mal arbeiten und machen.
Carsten Linnemann, leidenschaftlicher Reformer, studierter Betriebs- und Volkswirt und heute CDU-Generalsekretär. Er wird am 12. November mein neues Buch vorstellen. Der Titel: Systemversagen, Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation. Alle sagen ja immer, wir haben kein Erkenntnisproblem. Genau das bezweifle ich. Deshalb habe ich auf 530 Seiten unsere Wirtschaftsgeschichte aufgeschrieben. Von Adenauer bis Merz, von Erhard über Habeck bis heute. Schonungslos, wie Sie das von mir erwarten dürfen. Was sind die Treiber unseres Abstiegs? Warum haben wir eigentlich heute 7-mal mehr Bürgergeldempfänger als Automobilarbeiter? Warum liegt unsere Lebensarbeitszeit bei nur noch 10% aller gelebten Stunden? Und wie kommen wir eigentlich da wieder raus? Carsten Linnemann hat die Druckfahne schon mal gelesen. Mit welcher Erkenntnis? Tja, das wird er uns am 12. November verraten. Und bei Amazon kann man das Buch jetzt schon vorbestellen. Los geht's also. Ich freue mich auf Sie und auf euer Feedback. g.steingart@mediapioneer.com.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß Anne Schwedt in New York ganz genau. denn sie hat für uns die Märkte auch heute Morgen im Blick. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, was beschäftigt die Anleger heute Morgen zum Wochenstart in New York?
Ja, da geht es vor allem um den neuen Streit mit Kanada. Nach einem scharfen Wortwechsel um Anti-Zoll-Werbung und frische Strafzolldrohungen aus Washington stoppte Präsident Trump überraschend die Verhandlungen mit Kanada. Das sorgt für zusätzliche Unsicherheit, vor allem bei Investoren und Unternehmen, die stark vom Nordamerika-Handel abhängen. Noch sehen viele Experten aber keine direkten Auswirkungen auf die Märkte, solange keine neuen Zölle tatsächlich umgesetzt werden und der Streit nicht weiter eskaliert. Abgesehen davon haben wir hier echt eine spannende Woche vor uns. Wir bekommen die Quartalszahlen von unter anderem den Tech-Schwergewichten Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und Apple. Nach den zuletzt eher schwächeren Tech-Zahlen hoffen viele Anleger auf deutliche prozentuale Gewinnzuwächse und frische Impulse für den Markt. Außerdem blicken alle auf die Notenbank. Am Mittwoch tagt die nämlich und Anleger erwarten mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Zinssenkung. Die zuletzt schwächeren Inflationsdaten machen den Spielraum dafür auch wieder größer, weil aber durch den Government Shutdown, der immer noch läuft, viele Wirtschaftsdaten fehlen, dürfte die Unsicherheit hoch bleiben, gerade Richtung Jahresende und was die weitere Prognose betrifft. Also insgesamt wird es wohl sehr viel Volatilität diese Woche geben, je nachdem, was es von der Notenbank für eine Entscheidung und auch einen Ausblick gibt und wie die Tech-Earnings ausfallen, aber auch wie es geopolitisch weitergeht, nicht nur mit Kanada, sondern auch mit Blick auf Präsident Trumps geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man auf eine kostenlose Wohnung verzichtet, vor allem mit einem so einzigartigen Ausblick, nämlich auf die Polarlichter. In der nördlichsten Region Europas ist es zwar eisig kalt und monatelang dunkel, aber wer sich dieser Herausforderung stellt, für den übernimmt die Stadt die Rechnung. Die norwegische Gemeinde Kokkelv möchte neue Bewohner anziehen. In den vergangenen Jahren hat sich nämlich die Einwohnerzahl fast halbiert. Also sucht man jetzt neue Winterliebhaber, Menschen, die Schnee statt Sonne wollen, Berge statt Beachday, naja, und vielleicht ein neues Zuhause suchen im äußersten Norden von Norwegen. Der Deal: im ersten Jahr wird die Miete komplett übernommen, in den zwei Jahren danach übernimmt die Gemeinde einen Großteil der Kosten und schon im dritten Jahr kann man das Ersparte nutzen, um diese Wohnung dann zu kaufen. Dazu gibt es einen Ortsbuddy, also jemanden, der dieser neuen Familie zur Seite steht, subventionierte Kinderbetreuung und Unterstützung bei der Jobsuche. Also, gratis Miete, Nordlichter inklusive, wer jetzt noch zögert, ja, der ist doch selber schuld. Und mit dem ersten Pionier, der da nach Norwegen zieht und dort dann wohnt, mit dem machen wir ein Interview. Versprochen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es scheinbar nichts weniger als eine ordentliche Portion Horror braucht, um die eigenen Ängste zu überwinden. Es ist eine, tja, sehr morbide Erkenntnis. Wer sich nämlich freiwillig gruselt, der trainiert damit seine Angst. Das zeigen Studien unter anderem von Psychologen der Arizona State University. Denn Fakt ist, fiktive Horrorgeschichten bringen Vorteile. Wer Horrorfilme schaut, kommt besser mit Krisen im echten Leben zurecht, sagen die Forscher. Das Gehirn lernt nämlich die Bedrohung, und zwar aus sicherer Distanz vom Sofa aus. Ein altes Paradox, das schon Aristoteles beschäftigt hat. Warum fliehen wir vor dem Schrecklichen und suchen es doch gleichzeitig? Die Antwort ist die: Der Horror, das ist mit diesen Studien jetzt erwiesen, er macht uns gelassener, er härtet uns ab, macht uns fast schon immun. Ob der Fantasie entsprungen wie Dracula oder aus Stephen Kings Albträumen geboren wie der Horrorclown Pennywise.
I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of.
Oder ganz ohne Monster, nur mit dem Menschen wie in Kubricks Shining.
Mouse come out, wherever you are.
Naja, und der Mensch, der ist ja manchmal sowieso das Schrecklichste von allem.
Here's Johnny!
Der Exorzist, das Schweigen der Lämmer, Poltergeist, das sind Filme, mit denen sich unsere Ängste erst steigern und dann eben lindern lassen. Und dazu am besten noch Michael Jackson hören. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Ha 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 ha!